Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist eine Freude, hier zu sein. Und ich möchte die nächste halbe Stunde damit verbringen, etwas über, wie Harald schon sagte, über den Zusammenhang von Mitgefühl, Entschuldigung, von Meditation, Achtsamkeit und die Wege zum Wohlergehen mit Ihnen teilen. Und als erstes möchte ich, um Ihnen kurz eine Struktur zu geben, als erstes möchte ich darüber reden, was wir eigentlich unter Wohlergehen verstehen und so ein paar theoretische Vorstellungen mit Ihnen teilen und im zweiten Teil dann auch ein paar Daten, die wir in Liverpool erhoben haben, zu dem Thema vorstellen. Okay, jetzt mache ich das. So, als erstes, wenn wir uns fragen, was ist Wohlergehen, dann, wenn wir versuchen, das aus wissenschaftlicher Sicht zu betrachten, dann stellen wir als allererstes fest, dass es gar nicht so einfach ist, das zu definieren. Ja? Also wir können nicht einfach von außen jemanden beobachten und dann entscheiden, geht es ihm gut oder nicht. Ja? Und deswegen sind Psychologen, insbesondere aus dem Bereich der positiven Psychologie, auf die Idee gekommen, dass man vielleicht, um herauszufinden, ob es Leuten wirklich gut geht, sie am besten fragt. Ja? So. Das war eine riesige Einsicht. Und deswegen nennen wir das auch subjektives Wohlbefinden, ja? Subjective Wellbeing, wo man anerkennt, dass eigentlich die Person selbst am besten fähig ist, eine Aussage darüber zu treffen, ob es ihnen gut geht oder nicht. So, das ist erstmal die gesamte Grundlage der Forschung zu Glück und Wohlergehen, ja, dass wir immer uns mit einem subjektiven Phänomen beschäftigen. Dann kann man aber auch die Fragen etwas strukturieren und ganz etwas gezielter nachfragen und sich auf unterschiedliche Bereiche des Wohlergehens vielleicht ausrichten. Und dann stellt man fest, wenn man sich die Forschung anschaut, dass es da auch, und wenn man sich die Ideen verschiedener Menschen anschaut, dass es da ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, was Wohlergehen ist. Ja? So ganz typisch, was man heute sieht und was eigentlich schon seit den Griechen so diskutiert wird, reden wir von hedonistischem Glück. Das Leben nach dem Lustprinzip, ja, die Frage, wie schaffe ich es, gute Erlebnisse zu haben und solche Dinge, ja, viele Partys zu haben, einfach ab und zu uns gut zu fühlen und solche Dinge. Ja. Und demgegenüber hat dann Aristoteles eben auch von dem eudämonischen Glück geredet, wo es dann mehr um Tugenden geht, um Werte, die man anstrebt im Leben und solche Dinge. Und dann als drittes ein Glück, was mich sehr besonders interessiert, buddhistisches Glück. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass nur Buddhisten dieses Glück finden können. Und wir haben ja heute Morgen auch schon gehört, dass wir eigentlich, um wirkliches Wohlergehen und Glück zu erlangen, eigentlich jenseits von solchen Demarkierungen von Buddhisten oder Christen und so weiter gehen müssen. Aber ich habe es trotzdem buddhistisches Glück genannt, weil in meinem Verständnis tatsächlich in den buddhistischen Traditionen am allerdeutlichsten dargelegt wird, worum es wirklich geht und auch ein ganz deutlicher Weg beschrieben ist, wie man da hinkommen kann. Also hier geht es bei dem buddhistischen Glück sicherlich um ein Glück, was man ganz systematisch anpeilen und auch erreichen kann und was eigentlich, wie wir gestern und heute auch wieder schon gehört haben, was man vielleicht als nicht bedingtes Glück bezeichnen kann, als ein Glück, was nicht davon abhängt, dass wir hedonistisch oder auch eudämonisch gesehen ganz bestimmte Zustände oder Erfahrungen haben, sondern eine innere Gewissheit, eine innere Gelassenheit, eine innere Ausgeglichenheit, die vorhanden ist, unabhängig davon, was in der äußeren Welt geschieht und sogar unabhängig davon, welche Gedanken und welche Gefühle vielleicht im eigenen Geist auftauchen und sich auch wieder legen werden. Ja. So. Die positive Psychologie ist noch nicht ganz so weit, dieses buddhistische Glück oder das nicht bedingte Glück wirklich zu erfassen und zu definieren. Aber sie machen erste Schritte in die Richtung. Und der neueste Trend, zu dem ich dann auch gleich ein Buch geschrieben habe, ja, ist das Thema Flourishing. Und ich bin mal ganz gespannt, ob das ein Trend wird, der halt nur wie ein Buschfeuer ist, der sich bald wieder senkt, oder ob da auch ein bisschen Tiefe da reinkommt. Und die grundlegende Idee ist dabei, dass wirkliches Wohlbefinden eben zum einen bedeutet, dass wir frei sind von geistigen Störungen, Angststörungen, Depressionen und eben ganz klinisch definiert, aber dass das nicht ausreicht, sondern dass geistiges Wohlergehen auch dazukommen muss. Und eigentlich nur dann sprechen wir von umfassendem Wohlergehen. Und das Interessante an dieser Sache ist, dass das nicht nur eine theoretische Idee ist, sondern dass es ganz grundlegende empirische Erkenntnisse dazu gibt, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Und in dieser Studie von Keys, da sehen wir von 2005, da sehen wir eben, dass hier haben wir in Rot und Grün unterschieden, in der großen Stichprobe Personen, die eben unter einer psychischen Störung leiden, entweder ja in Rot oder Grün in Nein, Nein in Grün, so rum, ja. Und was wir feststellen, ist hier, dass es eben nicht bedeutet, wenn wir frei sind von psychischen Störungen, dass automatisch Wohlergehen da ist. Ja? Und das ist eigentlich eine neue Sichtweise, die so die positive Psychologie und die Idee des Flourishings auch mit reinbringt, eben, dass das vielleicht ein erster Schritt ist, psychische Störungen zu beseitigen oder sich davon zu befreien, aber dass nicht automatisch hohe psychische Gesundheit damit einhergeht. Ja? In dieser US-amerikanischen Stichprobe waren es gerade mal 17%, die nicht an psychischen Störungen leiden und gleichzeitig ein erfülltes Leben hatten. Ja? Und das heißt, es sind über 80%, die entweder nur ein mäßiges oder sogar ein geringes Wohlbefinden haben. Und Keys sprach dann von dem Languishing, von dem Dahinwelken oder Stagnieren und auf der anderen Seite eben dem Zustand des Flourishings. Wenn man sich dieses Flourishing dann etwas genauer anschaut, wie wurde das definiert? Und da haben sie halt insbesondere diese drei Bereiche von emotionalem Wohlergehen, psychologischem Wohlergehen und sozialen Wohlergehen definiert und eigentlich, wie wir das aus der klinischen Diagnostik kennen, einfach geschaut, wie viele Symptome aus diesen unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, um dann zu sagen, ab dieser Ebene reden wir von einem Zustand des Flourishings. So viel ein bisschen zu dem Hintergrund, zu der Idee. Ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen mit meiner eigenen Erfahrung, mit meinem eigenen Hintergrund von Meditation in Verbindung zu bringen. Und nach ein bisschen Nachdenken bin ich auf dieses folgende Modell gekommen, nicht besonders komplex. Ich finde, Meditation ist auch nicht sehr komplex, aber ich meiner Meinung nach recht tiefgründig. Und einige Elemente davon haben wir schon gehört. Ja, schon viel über Achtsamkeit gehört, gestern auch über Mitgefühl. Und in meinem Verständnis ist es halt so, dass die Entwicklung von Achtsamkeit das Mitgefühl fördert und ein Mitgefühl, was eben überpersönlich ist, wie Frau Singer das gestern erklärt hat, dann auch dazu führt, dass wir uns mehr entspannen und halt auch die Möglichkeit haben, mehr Achtsamkeit zu entwickeln. All dies gestern schon angeklungen, worüber wir bisher wenig gehört haben, ist der dritte Punkt des Vertrauens und den finde ich äußerst grundlegend. Das fängt an, wenn man in einer Gruppensituation oder Einzelsituation versucht, die Leute an eine achtsame Lebensweise heranzuführen. Das ist einer der wichtigen Punkte dabei ist, dass man ihnen wirklich das Vertrauen geben kann, dass sowas möglich ist. So, dass es möglich ist, Gedanken und Gefühle vorbeiziehen zu lassen, ohne sie wirklich ernst zu nehmen. Dass wenn man sich in Entschuldigung. Dass wenn man sich für den offenen Raum, wie wir das heute gehört haben, wenn man sich dafür öffnet, dass dann nicht alles wegfällt, sondern dass man alles gewinnt und solche Sachen eben, dass dieses Vertrauen eine wirkliche Rolle spielt. Und ich denke auch, wenn man an die eine therapeutische Situation denkt, ist das Vertrauen, das der Therapeut dem Klienten geben kann, dass es tatsächlich möglich ist, aus der eigenen Störung herauszukommen, dass es ein Leben jenseits von dem geben kann, eine ganz wichtige Komponente. Und in meinem Verständnis ist dieser Motor des Flourishings, also diese drei Aspekte, die ständig zusammenspielen, dass mehr Vertrauen führt dazu, dass ich mich mehr für andere Wesen öffnen kann und das Mitgefühl anwächst, mehr Mitgefühl führt dazu, dass ich mich mehr entspanne und achtsamer für meine eigenen Gedanken und Gefühle und für die Bedürfnisse anderer sein kann. Mehr Achtsamkeit führt dazu, dass ich dem, was wirklich ist, mehr vertrauen kann. Und so kann man sich mehr und mehr in so eine Aufwärtsspirale begeben. und hoffentlich zu mehr Flourishing und einem erfüllteren Leben kommen. So, soweit so ein bisschen zu meinen theoretischen Ideen dazu. Wie sieht diese Sache jetzt empirisch aus? Ja? Und da bin ich zwei Kollegen sehr, sehr dankbar, die Alan Wallace und Shona Shapiro, die ein Modell der geistigen Ausgeglichenheit vorgestellt haben, in dem sie versuchen, die Vorstellung insbesondere der positiven Psychologie und buddhistischer Sichtweisen zusammenzubringen und das dann pragmatisch so formulieren, dass es bei geistiger Ausgeglichenheit darum geht, vier Erfahrungsbereiche in Balance zu bringen. Ja? Und diese vier Bereiche, wie Sie sehen, sind Willenskraft, Aufmerksamkeit, Kognition und Emotion. Und Willenskraft ist eine etwas holprige Übersetzung des englischen Begriffs Conation, ja, wo eigentlich sowas wie Intention, Motivation und auch der Wunsch, wirklich sich auf ein bestimmtes Ziel hinzubewegen, mitschwingen. Ja. Und dann weiterhin haben Sie gesagt, in diesen vier Bereichen kann man entweder davon reden, dass es eine Überfunktion gibt, zu viel, dann funktioniert es nicht richtig. Es kann eine Unterfunktion geben, dann funktioniert es auch nicht richtig, zu wenig. Ja. Und es kann auch eine Fehlfunktion geben, wo eine völlige Verwirrung, völliges Durcheinander und natürlich auch dann funktioniert es nicht. Und man kann sich gut vorstellen in diesen Bereichen, wenn man zu viel Motivation hat, wenn man völlig übermotiviert ist, gerät man leicht aus Balance, die Leute wollen nichts mit einem zu tun haben, ja, wenn man sich ständig von seinen guten Ideen überzeugen will und solche Sachen, wenn man überhaupt keinen Antrieb hat, irgendetwas zu erreichen, passiert auch nicht so viel und wenn man seine eigene Motivation, seinen Willen in eine Richtung lenkt, die nicht besonders nützlich ist, wo mehr Schaden für einen selbst und für andere entsteht, ist das halt auch nicht besonders sinnvoll. In ähnlicher Weise kann man sich das für die anderen Bereiche vorstellen. Bei der Aufmerksamkeit, for instance, kann man so sehr sich auf ein Ding, auf ein Ziel vielleicht fokussieren, dass man all das andere um einen herum vergisst und nicht wahrnimmt, was nicht besonders nützlich ist. Oder die Aufmerksamkeit kann so unterentwickelt sein, dass man halt sich überhaupt nicht auf eine Sache ausrichten kann. Oder man kann seine Aufmerksamkeit auch auf etwas Unnützes ausrichten. So, ich erinnere mich an einen Freund, mit dem ich zu Studienzeiten zusammengelebt habe, als gerade bessere Videospiele auf den Markt kamen. Und er hat enorm entwickelte Aufmerksamkeitsfähigkeiten, die sich aber nur darauf ausgerichtet haben, wirklich die nächste Ebene, ich kenne mich da nicht so aus, aber die nächste Ebene dieser irgendwelche Monster, die erschossen werden mussten oder so, zu erreichen. Ja? Und das Tag und Nacht und zwischendurch ein bisschen gearbeitet und Beziehungen fielen auseinander und all solche Sachen. Also hochentwickelte Aufmerksamkeit, aber nicht besonders nützlich. Ja? Und ich denke, dass wenn wir zwischen buddhistischen Vorstellungen und psychologischen Vorstellungen wirklich in Dialog treten wollen und versuchen, ein konzeptuelles Modell zu entwickeln, was die verschiedenen Bereiche erfasst, dann denke ich, dass diese Vierteilung eigentlich sehr nützlich ist und wo man dabei verstehen sollte, dass dies nicht unterschiedliche Bereiche sind, sondern natürlich alle zusammenhängen. Ja? Wenn man keinen grundlegenden Antrieb hat, dann ist bestimmt auch, fehlt auch die Energie, um wirklich seine Aufmerksamkeitsfähigkeit vielleicht zu verbessern und ohne verbesserte Aufmerksamkeitsfähigkeiten ist es schwierig, auch den kognitiven Freiraum zu entwickeln und ohne kognitiven Freiraum wiederum ist es schwierig, auch emotionalen Freiraum zu entwickeln. Mit mehr emotionalem Freiraum verstärkt sich die Willenskraft und es geht in alle Richtungen hin und her. Ja, also es ist kein lineares Modell, sondern all diese Sachen bedingen und fördern oder schädigen sich gegenseitig. So, wie sieht das nun in unserer eigenen Forschung aus? Wir haben gestern schon von Frau Singer gehört, dass sich die Meditationsforschung sehr in den Kinderschuhen befindet und da habe ich mich sehr gefreut, weil das sage ich auch häufiger. Und deswegen verwenden wir normal so einen dreistufigen Zugang, dass als allererstes wir versuchen, Korrelationen zu finden zwischen Achtsamkeit oder allgemeiner, zwischen Meditationserfahrung, kann man auch sagen, und den verschiedenen psychologischen oder physiologischen Parametern, an denen wir interessiert sind. Und da verwenden wir unter anderem zum Beispiel Fragebögen zur Selbsteinschätzung von Achtsamkeit, zum Beispiel wie der Freiburger Achtsamkeitsfragebogen, den Harald Wallach und Mitarbeiter entwickelt haben. Und das ist der erste Schritt, um zu sehen, um als erstes überhaupt herauszufinden, können wir erwarten, dass es da irgendwelche Zusammenhänge gibt. Ja, und die Grundidee hier ist erstmal, dass eigentlich jeder von uns eine gewisse Ebene von Achtsamkeit hat. Deswegen nennen wir das dispositionelle Achtsamkeit. Und wir schauen, ob es da dann allgemein so Zusammenhänge gibt zu den verschiedenen Parametern, an denen wir interessiert sind. Sie sehen, ich zeige ein Beispiel dazu später. Dann, wenn wir solche Zusammenhänge gefunden haben, in manchen Studien gehen wir dann ins Labor und sagen, wenn wir jetzt kurzfristig durch eine kurze Meditationsübung zum Beispiel diese Ebene der Achtsamkeit anheben, ja, und vorher und hinterher messen die Sache, an der wir interessiert sind, versuchen wir festzustellen, ob tatsächlich ob es da auch einen ursächlichen Zusammenhang gibt zur Achtsamkeit, zwischen erhöhter Achtsamkeit und den Parametern, an denen wir interessiert sind. Und wir haben natürlich dann unterschiedliche Kontrollbedingungen, sodass wir wissen, dass dieser Effekt spezifisch ist. Und dann im dritten Schritt, und das ist eigentlich der interessanteste, aber wir sind lieber ein bisschen vorsichtig, um erstmal die Bedingungen abzustecken, bevor wir uns mit viel Geld und Zeit in Längsschnittstudien begeben. Wenn diese ersten beiden Schritte erfolgreich durchlaufen sind, dann gehen wir in die Längsschnittstudien. Wir haben eine ziemlich klare Idee dann, welche Parameter von Interesse sind. Wir vergeuden also nicht so viele Ressourcen. Und wie wir das gestern auch schon gesehen haben, gibt es dann verschiedene Weisen, wie man diese Längsschnittstudien aufziehen kann. Aber im Wesentlichen ist natürlich die Idee, dass man eine Gruppe von Leuten trainiert, zum Beispiel in Achtsamkeitsmeditation, oder dass man achtsamkeitsbasierte Interventionen hat und eben eine gut kontrollierte Kontrollgruppe da hat, möglichst mit einem randomisierten Design, ja, dass die Leute zufällig der einen oder anderen Gruppe zugewiesen werden, und dann verfolgt man über die Zeit, wie sich die Parameter, an denen wir interessiert sind, verändern. Wie sieht das jetzt aus? Und da möchte ich Ihnen drei Studien vorstellen, die in da rein passen. Aber bevor wir zu den Studien selbst kommen, noch ganz kurz, dass Sie eine Idee bekommen hier, wie man diese dispositionelle Achtsamkeit erfassen kann. In einigen Studien verwenden wir den Fragebogen von Harald Wallach, aber hier ein anderer Fragebogen, der den Vorteil hat, dass er fünf verschiedene Aspekte oder Facetten von Achtsamkeit erfasst. Und da gibt es dann Fragen, also die werden dann in fünf Gruppen unterteilt, Fragen, die sich auf das Nicht-Reagieren, auf innere Erfahrungen beziehen, so ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren, oder diese Fähigkeit zu beobachten, ich bleibe meiner Gefühle absichtlich gewahr, bewusstes Handeln, es scheint, ich laufe auf Autopilot, ohne mir bewusst zu sein, was ich tue, beschreibe, und dann die Fähigkeit zu beschreiben. Wenn ich körperliche Empfindungen habe, fällt es mir schwer, sie zu beschreiben, weil ich nicht die richtigen Worte finde, und das Nichtbewerten von Erfahrungen. Ich neige dazu, meine Wahrnehmungen als richtig oder falsch zu beurteilen. Und je nachdem, wie die einzelnen Aussagen formuliert sind, ist das dann halt ein Hinweis auf recht hohe oder auf recht niedrige Achtsamkeit. Und die werden dann halt so, die Scores in diesem Fragebogen sind das 39 solcher Aussagen, die werden dann halt kombiniert zu einem Gesamtscore, und man kriegt so ein grobes Maß dafür, wie achtsam sich diese Teilnehmer selbst einschätzen oder erleben. Ja? So, und jetzt in der ersten Studie hier, Studie 1, haben wir gefragt, ob die Meditationspraxis und Achtsamkeit im Zusammenhang mit solchen Aufmerksamkeitsleistungen stehen, wie wir das halt nach dem Modell erwarten würden. Und das war eine Querschnittsstudie, wo wir 25 Meditierende mit 25 Nicht-Meditierenden verglichen haben. Und da waren halt die Gruppen waren nach Alter und Geschlecht abgeglichen. Und zum einen haben wir, wie schon gesagt, die Aufmerksamkeitsleistung mit dieser Selbsteinschätzung von Achtsamkeit korreliert. Und da haben wir eine frühere Version von dem Fragebogen, den ich gerade vorgestellt habe, verwendet. Die andere gab es noch nicht zu der Zeit. Und haben halt verschiedene Aufmerksamkeitstests mit den Teilnehmern gemacht, um zu sehen, wie da die Zusammenhänge sind. Ja. Und ein Test, den kennen sicherlich viele von Ihnen, da geht es einfach darum, dass man verschiedene Worte, okay, das sind keine Worte, aber das zeigt die Idee, dass man einfach die Farbe, in denen unterschiedliche Worte gedruckt sind, sagen soll. Also ist nicht so schwer, wenn, denke ich, rot, braun, blau, grün, ja. Und noch einfacher ist es dann, wenn solche Stimuli gezeigt werden, rot, braun, blau, grün. Und das Interessante ist aber eigentlich hier, ja, wo Sie sicher feststellen werden, dass es etwas schwieriger ist zu sagen, grün, blau, rot und braun. Ja. Wie man sieht, es funktioniert selbst nach mehreren Jahren, ist das immer noch sehr wirksam. Und das ist halt der sogenannte Stroop-Test, der schon um 1935, glaube ich, publiziert wurde, wo man versucht zu erfassen, wie gut wir unsere automatischen Reaktionen oder hier eben das automatische Lesen von Wörtern, wie flexibel man ist und wie viel Kontrolle man darüber hat. Ja? Und man würde erwarten, wenn jemand höher entwickelte Aufmerksamkeitsfähigkeiten hat in diesem Bereich, dass er weniger Fehler macht in solchen Aufgaben. Ja? Und das ist halt tatsächlich auch, was wir gefunden haben in dieser Studie. Hier auf der unteren Achse eben der Achtsamkeitsscore von dem Fragebogen, den wir verwendet haben. Je weiter rechts, umso achtsamer waren die Personen und nach oben hin die Anzahl der Fehler, die sie gemacht haben. Und dann haben wir weiterhin hier unterteilt die Meditierenden in Rot und die Kontrollgruppe in Blau. Und was man halt sieht, ist diese generelle Tendenz, auch unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit, diese eine klare Korrelation, dass je höher die selbsteingeschätzte Achtsamkeit war, umso weniger Fehler haben diese Personen gemacht. Und was man auch noch sieht, das könnte man auch noch getrennt zeigen, aber hier nur auf die Schnelle, was man auch sieht, dass generell die Nicht-Meditierenden oder tendenziell die Nicht-Meditierenden halt geringere Achtsamkeit berichtet haben, aber auch tendenziell mehr Fehler in diesem Test gemacht haben. Ein zweiten Test, den wir verwendet haben, ist der sogenannte D2, Aufmerksamkeits- und Belastungstest, oder wie er heißt auf Deutsch, und den kennen sicherlich viele der Psychologen hier. Ich wurde im Studium sehr damit getriezt. Und im Wesentlichen geht es darum, hier aus einer Reihe von solchen einfachen Symbolen spezifische Symbole herauszufinden, und zwar, wie der Test schon sagt, D2, immer Symbole, wo ein D mit zwei Strichen, hier ist zum Beispiel auch eins oben und unten ist, und damit kann man halt die Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr gut abgreifen. Ja, da würden die Probanden werden halt gebeten, diese einzelnen Elemente so schnell wie möglich und so korrekt wie möglich durchzustreichen. Ja. Und auch da finden wir was ganz Ähnliches. Wiederum hier, und hier eben ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Anzahl der korrekt verarbeiteten Items, Elemente, und sehen halt, dass das auch ansteigt mit zunehmender Achtsamkeit. Ja, und wiederum finden wir natürlich auch die Gruppierung, dass sich Meditierende und Nicht-Meditierende unterscheiden. Sehr interessanter Befund fanden wir. Was uns das nicht sagt, ist tatsächlich, dass das irgendetwas mit Meditation zu tun hat. Und weil aus so einer korrelativen Studie, wie wir gestern schon gehört haben, können wir keine Kausalzusammenhänge ableiten. Und ich muss ein bisschen schneller werden, deswegen kommen wir gleich hierzu. Dann haben wir eine Langzeitstudie gemacht, die wir gerade noch auswerten, wo wir 40 Teilnehmer in Meditationsgruppe und Kontrollgruppe unterteilt haben. Und über 16 Wochen sollten die Leute dann meditieren. Und zwar haben die eine ganz einfache Meditation bekommen, und Sie werden sich vielleicht wundern, eine zweistündige Einführung und dann einstündiges Follow-up, das war alles. Ja? Und sie haben einfach gelernt, sich auf ihren Atem zu konzentrieren und so gut es geht dabei Gedanken und Gefühle einfach vorbeiziehen zu lassen. Ne? Und hatten dann die Möglichkeit auch nachzufragen, wenn, per E-Mail mit mir im Austausch zu sein, wenn sie irgendwelche Fragen hatten. Und wir haben 6 Messzeitpunkte gehabt, an denen wir halt verschiedene Sachen, Fragebögen und Aufmerksamkeitstests mit und verbunden mit EEG-Messungen durchgeführt haben, sodass wir auch regelmäßigen Kontakt mit diesen Versuchspersonen hatten. Und ich glaube, jetzt habe ich noch 2 Minuten, genau, und zeige noch die letzte Studie, wo wir, das war eine Studie wieder der ersten Art, ja, wo wir eine Online-Befragung gemacht haben mit gut 600 Teilnehmern, von denen etwa die Hälfte wirklich sagen, dass sie eine formale Meditationspraxis haben. Wir haben Achtsamkeitsfragebögen, sie ausfüllen lassen, Fragebögen zur emotionalen Regulation, zum psychologischen Wohlbefinden und auch ein ganz interessantes Konzept hier zu der Gewohnheit, negative, selbstbezogene Gedanken zu haben. Ja? Und dann fasse ich nur noch schnell zusammen. Also ich habe kurz darüber geredet, dass Wohlergehen als Flourishing verstanden werden kann und dass da besonders Achtsamkeit, Mitgefühl und Vertrauen eine Rolle spielen. Geistige Ausgeglichenheit dann als Willenskraft, Aufmerksamkeit, Kognition und Emotion und eben dann die 3 empirischen Studien. Zum einen der Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitsleistung und Achtsamkeit und Meditation. Dann die zweite Studie, eben wo wir die Längsschnittstudie, wo wir sehen, dass es eben, auch wenn die Leute meditieren, halt größere Achtsamkeit daraus resultiert und dass sich zum Teil die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert und eben, dass solche Daten auch möglicherweise verhaltensrelevant sind, eben dass sie insbesondere mit Essverhalten und der neuen Idee in der Psychologie zum sogenannten opportunistischen Essen, man isst, wann immer es was zu essen gibt, ja, so dass es damit irgendwie auch zusammenhängt und sich dadurch durch Achtsamkeit regulieren lassen könnte. Stopp. Okay.